Bayerns Zukunft des Monats mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Herzlich willkommen in unserer kleinen Ecke, die sich darauf spezialisiert hat, den großen Blick in Richtung Zukunft zu wagen und die Zukunft ins Gespräch zu bringen. Mein Name ist Michael Karl, Zukunftsforscher ist mein Beruf und ganz offensichtlich haben wir es in das Jahr 2021 geschafft. Der erste Dienstag des Monats ist offensichtlich auch erreicht, denn wir veröffentlichen genau diese Folge Karls Zukunft des Monats im neuen Jahr. Das ist eine volle Packung Zukunft. Wunderbar. Wer noch mehr will als nur eine volle Packung Zukunft, dem sei an dieser Stelle kurz ans Herz gelegt. Kommen Sie gerne in unsere Community. Dort finden Sie den wöchentlichen Podcast Karls Zukunft der Woche und dazu auch noch jede Menge Material aus unserer Arbeit im Institut, Thesen, an denen wir arbeiten, Infografiken, die aus unserer Arbeit resultieren. Alles das auf karlszukunft.de und von dort aus gibt es einen kleinen Link zu Steady, wo Sie uns unterstützen können. Denn im Kern geht es darum, wenn Sie finden, wir sprechen insgesamt, wir alle, gesellschaftlich, unternehmerisch, in unseren Organisationen, wir sprechen insgesamt zu wenig über Zukunft, über echte Zukunft. Und wenn Sie es richtig finden, das und wie wir versuchen, das voranzutreiben und zu ändern, dann kommen Sie doch gerne dazu, unterstützen unsere Arbeit und dann schaffen wir alle gemeinsam ein Stück mehr. Eine kleine Übung in Erwartungsmanagement. Was wir heute in dieser ersten Folge des Jahres 2021 nicht tun, ist eine Vorschau auf dieses Jahr 2021 zu geben. Davon haben wir in den vergangenen Tagen ohnehin schon viel zu viele gelesen und gehört. Wir, die wir uns mit Zukunft beschäftigen, ich kenne eigentlich kaum einen Zukunftsforscher, eine Zukunftsforscherin, die nicht um den Jahreswechsel immer wieder gefragt werden würde, was bringt denn jetzt das neue Jahr? Und man kann jetzt in diesem Fall auch nur sagen, das ist, wenn wir über 2021 nachdenken, eine relativ leichte Übung. Wir werden nicht im letzten Lockdown sein, sondern eine weitere Auf- und Abentwicklung mit dieser Pandemie erleben. Wir werden, sofern wir das noch halbwegs gut bei guter Gesundheit sind und noch nicht ein allzu fortgeschrittenes Alter erreicht haben, erst im weiteren Verlauf des Jahres geimpft werden. Es wird schweres Fahrwasser sein für Messegesellschaften, für Gastronomie, für Tourismus. Das wissen wir alles bereits. Und ob wir dann am Jahresende wieder mit Glühwein am Weihnachtsmarkt stehen, nun, das können wir an dieser Stelle vielleicht offen lassen. Alles dieses wollen wir hier eigentlich gar nicht weiter vertiefen, denn für aktuelle virologische Voraussagen fragen wir doch bitte nicht die 83 Millionen frisch promovierten Virologen in diesem Land, sondern diejenigen, die es wirklich sind. Daraus leiten sich operative Dinge ab, krempeln wir die Ärmel hoch und machen es einfach. Hier wollen wir eher den Ort entwickeln für den großen Blick. Also auf 2030 schauen, rundum und von dort abzuleiten, was haben wir eigentlich heute zu tun, damit wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine Welt entwickeln, eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, Unternehmen entwickeln, die dem entsprechen, wie wir es für richtig und angemessen halten. Und bitte, wir haben doch in diesem Jahrzehnt mehr vor, als nur eine Pandemie zu besiegen, auch wenn das aktuell natürlich einen ganzen erheblichen Teil unserer Kräfte bindet. Wir haben schon verschiedentlich darauf hingewiesen, wir werden es in diesem Jahrzehnt mindestens mit drei großen Krisen zu tun haben. Die Veränderungen der Arbeit sind eine Krise. Die Demografie ist kein Wandel. Auch das Demografische, die demografischen Veränderungen werden krisenhafte Züge annehmen in diesem Jahrzehnt. Und bei Klima sprechen wir doch bitte ohnehin nicht mehr von Klimawandel, sondern von Klimakrise, denn nur das ist der angemessene Begriff. Das sind die drei, die wir kennen. Möglicherweise kommen weitere hinzu. Also, wenn wir Zukunft tatsächlich gestalten wollen, dann müssen wir da ran, dann haben wir keine Zeit zu verschwenden. Steigen wir also direkt ein. Ich habe in den vergangenen Wochen mehrere sehr interessante Gespräche geführt, eines davon mit Christian Pegel. Der Mann hat eine besondere Position, der kann sich nämlich selbst die besten Beschwerdebriefe schreiben. Er ist verantwortlich für Infrastruktur und für Digitalisierung und das noch beides im selben Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, und er ist für beides Minister. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir berichtet über Glasfaserausbau und Breitbandversorgung und überhaupt, wie sie das über das gesamte Land ziehen wollen, sehr ehrgeizige Pläne. Ich habe ihn daraufhin gefragt, ich würde viel lieber nicht darüber reden, was wir jetzt tun, um die Versäumnisse der vergangenen Jahre auszugleichen, sondern viel lieber die Frage stellen, wenn denn das alles fertig ist, wenn wir überall die Chance haben, vernetzt zu sein und zu arbeiten und zu denken, was dann? Was können wir dann gesellschaftlich, was können wir dann wirtschaftlich?
Ich glaube, dass ein großer wesentlicher Baustein Arbeitswelten sein werden, die sich momentan ja im Corona-Pandemie-Jahr ohnehin in einer Radikalität verändert haben, die vermutlich, also die ich mir nicht zugetraut hätte bis Mitte der 20er Jahre, ohne so einen unschönen, aber dann eben wiederum für die Digitalisierung sehr produktiven Schub. Ich glaube, dass ein Teil dessen, was wir in diesem Jahr umgesetzt haben, was dann zum Teil ja 8, 9, 10, 12 Monate gelaufen sein wird, wenn mit den Impfungen vermutlich Beruhigungen eintreten, wird dazu führen, dass es für Beschäftigte neue Erwartungen gibt, was ihnen im Arbeitsleben geboten werden soll und was sie auch erwarten und wollen. Es gibt eben eine Menge Berufe, wo es in Wahrheit nicht darauf ankommt, dass ich morgens um 8.30 Uhr eine Bürotür aufschließe, sondern von zu Hause arbeiten kann, aber wo auch das vielleicht eine der Folgen der jetzigen Pandemie nochmal Überlegungen angestellt werden mögen. Will ich wirklich in einem extremen Verdichtungsraum weiterleben oder kann ich nicht mit vernünftigen Anbindungen jetzt rein als ÖPNV oder mit einem Kraftfahrzeug das, was ich 2, 3, 4 Mal im Monat an persönlichem Draht und Kontakt brauche, herstellen, aber habe die restliche Zeit eben trotzdem die Chance zu arbeiten. Dann bin ich überzeugt davon, ein Teil wird zu Hause stattfinden, aber ich glaube, dass nicht alle so ticken, dass sie zu Hause arbeiten mögen, dass mancher so tickt wie ich, dass so ein Tapetenwechsel irgendwie hilft, in so eine andere innere Motivationslage hineinzukommen.
In meiner Erfahrung hat das auch direkt was mit dem Alter der Kinder zu tun, ob man froh ist, ab und zu mal zu Hause rauszukommen.
Das war sein, wo man den Kindern, selbst als Minister mit Homeoffice, was ich über viele Wochen im ersten Halbjahr praktiziert habe, mit stundenlangen Kabinettssitzungen und parallel haben die Kinder Mathe und Deutsch gemacht, das geht. Aber in der Tat, für alle Beteiligten ist das so eine Sache. Und ich merke, dass mir zu Hause die Ablenkung leichter fällt als mit anderen Wänden. Aber ich glaube deshalb, dass Coworking Spaces eine große Rolle spielen werden. Also einfach der geteilte Arbeitsraum, wo ich trotzdem Menschen begegne, die mögen gar nicht im gleichen Unternehmen arbeiten, die mögen nicht mal inhaltlich das Gleiche tun wie ich. Aber beim Kaffee kann man trotzdem mal schwätzen und ist nicht nur sozusagen im eigenen sozialen Umfeld oder wenn die Kinder in der Schule in der Kita sind, im Zweifel sogar ganz allein. Ich glaube deshalb, dass wir da in den kleineren und dörflichen Regionen neue Herausforderungen haben. Wir stellen uns da als Bundesland drauf ein. Wir sind momentan in der Prüfung, wie man da manche Dinge bewirken kann und zwar schnell bewirken kann, wenn man sagen kann, ihr könnt zu Hause arbeiten, aber ihr könnt auch einfach 2 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, dann seid ihr in so einem Coworking Space, arbeitet mit anderen zusammen.
Ja, ja. Wenn ich jetzt den Bogen unseres Gesprächs zusammenfassen würde, würde ich sagen, Digitalisierung ist erstens etwas, wo wir überhaupt gar keine Wahl haben, als jetzt sehr praktisch zu werden. Und zum Zweiten, das entsteht überall da, wo jemand Lust hat, sich die Ärmel hochzukrempeln und sich die Hände schmutzig zu machen. Weil im konkreten Anpacken, das scheint mir jetzt Ihr Appell zu sein. Richtig zusammengefasst?
Ja, sehr richtig. Und genau das versuchen wir zu koordinieren, vor allen Dingen auch in diesem digitalen MV, dass wir Leute finden, die Lust haben, die bei ihren Ideen begleiten, die Startups begleiten, aber auch die, die einfach gesellschaftliche Ideen haben, mit ein bisschen Geld zu helfen. Das ist dann in einem Land auch immer an der Grenze. Da gibt es zum Teil auch tolle Bundesprogramme. Aber immer wieder die Leute zusammenzuführen. Ich habe gelernt, dass Abgucken in diesem Bereich ausdrücklich erlaubt ist und dass das Wagenrad 17 Mal zu erfinden bescheuert ist. Mhm. Vor dem Hintergrund führen wir die Beteiligten zusammen, versuchen immer wieder, dass die einen von den anderen wissen und dann vielleicht einfach den nächsten Schritt entwickeln, den die anderen noch nicht vor sich hatten. Das ist in so einem dünn besiedelten Bundesland das Wichtigste, ja, das konkrete Anpacken und die, die Lust haben. Und die gibt es in Größenordnung in unserer Gesellschaft, die einfach an die Hand zu nehmen und ihnen Möglichkeiten zu geben, dass sie ihre Ideen umsetzen können.
Soweit Christian Pegel. Das führt uns dann direkt dahin, tiefer über die Veränderungen der Arbeit zu sprechen. Das ist natürlich ein schönes Bild. Der Minister sitzt zu Hause per Zoom oder in diesem Fall wahrscheinlich eher WebEx dem Kabinett zugeschaltet und nebenbei kümmert er sich um die Hausaufgaben der Kinder. Steht allerdings in deutlichem Kontrast zu zahlreichen Berichten, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten gelesen haben, dass nämlich die Veränderungen im Zuge der ganzen Pandemie, also den Veränderungen im Mitblick auf Arbeit, vor allem denen zusetzen, die Care-Arbeit leisten, also üblicherweise Frauen. Und wir beobachten ja also eine ganz widersprüchliche Entwicklung. Einerseits haben wir eine sehr nach vorne gewandte Entwicklung hin zu Flexibilisierung, zu Remote Work, zu Eigenverantwortung, all diesen Dingen. Zugleich allerdings ein Rückschritt in Fragen gleicher Teilhabe und gleicher Chancen. Und man kann jetzt vielleicht unter uns Männern, Klammer auf, Klammer zu, einmal sagen, die Geschlechtergerechtigkeit ist ja immer nur ein Beispiel für Fragen gleicher Teilhabe. Wir könnten jetzt sehr viele ganz unterschiedliche hinten dranhängen, Klammer zu. Dieses ganze Thema habe ich besprochen mit Adriana Letrari, einer sehr spannenden Person. Nicht nur, weil sie einen mit ihrer Tatkraft direkt in beschlagnimmt. Sie hat das Netzwerk Dritte Generation Ost gegründet, ist engagiert zum Thema Leadership und seit kurzem Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung in Mecklenburg-Vorpommern und ist also sozusagen durch ihre unterschiedlichen Rollen mit ganz verschiedenen Perspektiven auf das Thema Arbeit ausgestattet. Und mit ihr habe ich diskutiert, wie steht es denn jetzt in der Zukunft der Arbeit mit dem Thema gleicher Teilhabe?
Also das ist ja auch etwas, was in der, finde ich, immer in der ganzen Organisationsberatung und im Consulting der blinde Fleck ist, und zwar das Thema Machtverhältnisse und inwieweit sozusagen in der New Work-Debatte tatsächlich jetzt, und ich habe ja von Emanzipation gesprochen, auch statistisch Machtverhältnisse auch verändert werden.
Also denn wenn wir das nicht erreichen, dann ist das alles nur nettes Gerede für Sonntagsreden.
Ja. Ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass durch einen politischen Diskurs, also ich gebe Ihnen ein Beispiel, bleiben wir mal, weil es ja auch mein Thema ist, beim Thema ostdeutsche Führungskräfte.
Ja.
Ich erlebe schon das Ringen natürlich um die Quote, die auch nachvollziehbarerweise für eine bestimmte Zeit auch ein historisches Versäumnis kompensieren würde aus meiner Perspektive. Und das Ringen der Position, also sozusagen, dass man sich bis jetzt nicht dazu durchringen konnte und es voraussichtlich auch nicht tun wird, hatte aber gleichzeitig den positiven Effekt, dass es einen hohen politischen Diskurs darum gibt. Und ich glaube, dieser politische Diskurs hat auch die Folge, dass diese Themen erstens ansprechbarer werden, also auch im Kleinen, und hat auch tatsächlich schon zu Konsequenzen geführt, dass zwei Beispiele bei der letzten Kabinettszusammensetzung nach einem weiteren ostdeutschen Minister oder einer Ministerin gesucht wurde und man sich dann für unsere Familienministerin Gefäi entschieden hatte. Und ich kann es auch möglicherweise, ehrlich gesagt, an meiner eigenen Stelle auch sagen, dass, da muss ich im Konjunktiv sprechen, es schon, glaube ich, ein Faktum gewesen ist, dass man in Mecklenburg-Vorpommern für die Vereinslandschaft tatsächlich auch eher gesagt hat, dass es gut wäre, dass diese Aufgabe jemand übernimmt, der oder die von Hause aus diesem Land verbunden ist. Also auch, weil dort aufgewachsen. Und deshalb glaube ich auch, ohne eben so eine strukturelle Quotenregelung, glaube ich, kommt es hier zu guten Ergebnissen. Ob die jetzt so durchgreifen, dass wir in 10 Jahren, weil das ist ja unsere Frage heute, was ist in 2030, strukturell und quantitativ sehen werden, wunderbar, 17% Bevölkerungsanteil, 17% Führungsanteil im mittleren und Top-Management. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Ich glaube, da müssen wir, da ist es besonders erforderlich, und das ist im Übrigen auch der Ansatz in unserem Netzwerk Dritte Generation Ost, dass die Akteure selbst die Stimme erheben, dass sie selbst sich, also im Sinne von Affirmative Action, sich an die Startlinie stellen und selbst sagen in Rekrutierungsprozessen, die jetzt im Generationswechsel stattfinden, hallo Freunde, das geht hier aber nicht ohne uns. Und wenn ihr euch gegen uns entscheidet, dann möchten wir darauf aber auch eine ganz klare Positionierung und Antwort hören. Also man muss dann scheinbar auch den Druck ein Stück weit erhöhen.
Beobachten Sie, dass tatsächlich sich eine jetzt nachwachsende Generation sich grundlegend anders verhält als vorige Generationen?
Grundsätzlich ja. Meine Sorge ist derzeit die Wirtschaftskrise durch die Pandemie. Wenn wir sozusagen ökonomisch größeren, wenn diese Krise dazu führt, dass von dem Arbeitnehmermarkt, wie wir ihn jetzt vor der Krise hatten, wieder zu einem Arbeitgebermarkt führt, dann ist natürlich das persönliche, also die persönliche Notwendigkeit, Teil auch von Arbeitsmarkt zu werden, größer. Wird wahrscheinlich nicht einmal, sondern dreimal überlegt, wo ich sie platziere. Ich glaube, das könnte diese Hoffnung, die ich habe, entgegenwirken. Deshalb hoffe ich, dass diese Pandemie endlich schnell vorbei ist. Unter anderem deshalb.
Es gibt ja viele Gründe, aber einer wäre eben, dass wir bestimmte zivilisatorische Schritte nicht auf dem Altar der Pandemiebekämpfung allzu schnell opfern, nicht?
Ja, so ist es. Also alleine der Diskurs jetzt um eine Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen in den Familien. Also alleine das ist ja schon ein Zeichen dafür, wer gerade die Care-Arbeit eben übernimmt, wenn das Kind in Quarantäne ist, ist ja im Grunde genau das Phänomen, was wir jetzt alle erhoffen, was nun nicht passiert, dass die letzten 20 Jahre emanzipatorischer Bewegung sich mal eben in 12 Monaten an ACTA legen.
Soweit Adriana Lettrari. Und der Zukunftsforscher in mir bleibt dann eben gedanklich sofort wieder daran hängen. Wir stellen fest, wie stabil diese Muster und Einstellungen in uns sind. Der alte Bekannte der Zukunftsforschung. Wir nehmen alte Muster und legen sie auf neue Angelegenheiten und glauben, nur deswegen wäre es Zukunft. Zugegeben, sich etwas vorzustellen, eine Zukunft vorzustellen, die tatsächlich anders ist, ist objektiv schwierig. Das beginnt schon bei der Struktur unseres Hirns. Das geht weiter über unsere Erfahrungen. Durch die gesamte Evolution war es unser Vorteil, unsere Stärke, uns eine Zukunft vorstellen zu können, die der Gegenwart und Vergangenheit gleicht. Zugleich haben wir eben die alten Bekannten, diese Muster, wirklich stabil abgesichert, gesellschaftlich, kulturell und nicht zuletzt mit Fragen des Rechts. Wir kennen diese Diskussion. Autonomes Fahren kommt. Nein, das geht doch gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, wer im Zweifel die Haftung übernimmt, wer schuld ist. Künstliche Intelligenz, können wir? Nein, können wir nicht. Der Datenschutz steht im Weg, etc. pp. Allzu oft haftet dem Recht das Image an, eine veritable Bremse von Entwicklung und Veränderung zu sein. Über dieses Thema und die Zukunftsfähigkeit des Rechts in Zeiten der Digitalisierung habe ich mit Thomas Klint gesprochen. Er ist Professor für Jura in Bayreuth, Partner bei NÖR und einer derjenigen, die sehr laut darüber nachdenken, wie wir eigentlich das Recht anpassen und entwickeln müssen in Zeiten von Digitalisierung. Also, wir versuchen, eine alte Welt auf eine neue, digitalisierte Welt zu übertragen. Wie erleben Sie das, Herr Klint?
Digitalisierung ist so ein bisschen so einer der unschwammigsten Begriffe unserer Zeit geworden. Da diskutieren alle mit, meinen aber möglicherweise ganz Unterschiedliches. Und der eine glaubt, also wenn er eine PDF bedienen kann, ist er in der Digitalisierung schon ganz weit vorne dabei. Und andere glauben, wenn sie ihren stationären Handel um einen Online-Shop erweitern, haben sie gerade ihr Geschäft digitalisiert. Dem ist natürlich überhaupt nicht so.
Ich gebe Ihnen mein schönstes Beispiel. Es ist ein gutes Jahr erst her, da saß ich auf einem Podium mit hochrangigen Medizinern und ein Chefarzt neben mir sagte, ja, selbstverständlich machen wir in unserer Klinik Digitalisierung. Wir scannen handschriftliche Arztbriefe ein. Und da sitzt man dann daneben und muss seine Gesichtszüge im Zaum halten. Das ist schon auch eine eigene Herausforderung.
Es ist schaurig schön, ja. Also die wirkliche Brisanz, und darum kommt ja auch eine ethische Komponente ins Spiel, ja. Die wirkliche Brisanz der Digitalisierung wird uns klar, wenn wir uns klar machen, dass wir bei der Digitalisierung bisher menschliche Entscheidungen auf einen Algorithmus übertragen. Und das unterscheidet auch die Digitalisierung qualitativ von der reinen Automatisierung. Da haben wir nämlich menschliche Handlungen auf einen Programmatik übertragen. Und menschliche Handlungen auf eine Programmatik zu übertragen, also irgendeine Zuführbewegung durch einen Roboterarm zu ersetzen, das ist das eine.
Relativ
aber die
menschliche harmlos,
Entscheidung, ob eine Herz-Lungen-Maschine abgestellt wird, auf einen Algorithmus zu übertragen, hat eine völlig andere, gravierend wuchtigere Dimension. Und deswegen sind da ja auch moralische und ethische und soziale Fragen mit aufgeworfen. Und ich, wenn Sie mich fragen, lieber Karl, wie nehme ich die Diskussion wahr? Ich nehme sie als viel zu verzettelt wahr, weil den Leuten eben nicht wirklich klar ist, wo bei der Digitalisierung sozusagen der Handschuh von innen auf außen gedreht wird. Und hat man da irgendwelche Debatten um Amazon versus Innenstädte und hält das für eine Debatte über Digitalisierung. Und dann, das ist so diffus, dass man eigentlich gar nicht auf die wirklich delikaten Punkte kommt. Und die delikaten Punkte sind die, zur Kontrolle menschlicher Entscheidungen hatten wir 1000 Jahre Zeit, Konzepte aufzubauen. Wir haben repressive Konzepte wie Strafen oder Haftung. Wir haben präventive Konzepte wie Belohnung oder Erlaubnisse entwickelt. Und für die sozusagen Konzeption von digitalisierten Entscheidungen müssen wir jetzt ganz dringend auch überlegen, gegen welche Wertelandschaft wir das eigentlich spiegeln wollen. Und diese Diskussion, die ist extrem wichtig und extrem bedeutsam und die geht leider unter in diesem ganzen etwas Verquasten, was ich auch noch alles für Digitalisierung halte.
Ja.
Aber da steckt doch wirklich die Herausforderung für uns als Gesellschaft. Was wollen wir bei solchen ehemals menschlichen, demnächst algorithmisierten Entscheidungen hinnehmen und was nicht. Und diese delikate Entscheidung muss sich dann auch noch verrechnen lassen mit ganz anderen Stakes. Ja, also zum Beispiel der Frage, wenn wir da zu langsam drüber nachdenken, verlieren wir dann wirtschaftlich vielleicht den Anschluss an China? Weiß ich nicht, mag sein. Ja, ich will allerdings, man kriegt ja auch Angst, wenn man die chinesische Gesichtserkennungssoftware und Social Scoring miteinander. Ist das die Gesellschaft, die wir wollen? Ich meine, das sind doch mal Fragen, die müssen diskutiert werden.
Was ist denn das, was wir jetzt tun müssten, damit, sagen wir mal, um in Ihrem Bild zu bleiben, der Scherbenhaufen nicht ganz so groß wird? Was wäre das, was wir jetzt, was unsere Aufgabe wäre?
Also ich glaube, wir müssen uns erstmal alle viel, viel mehr mit Digitalisierung beschäftigen, damit wir überhaupt erstmal Straßengeruch kriegen sozusagen und damit wir kampagnefähig werden und sprechfähig werden in Diskussionen und Debatten. Und dazu müssen wir die Digitalisierung aus dem Mythos sozusagen irgendwie futurologischer Robotik rausholen und müssen mit einer gewissen Dringlichkeit Digitalisierung überall da anwendbar machen, wo wir glauben, dass sie angewendet werden kann, auf dass sie ein bisschen selbstverständlicher Bestandteil unserer Genetik wird, also unserer gesellschaftlichen Genetik, denn sobald sie das wäre, werden wir alle aufmerksamer sein und wir werden alle mehr mitbekommen, was es passiert. Derzeit ist mir das sehr, sehr viel zu oft noch eine Debatte, ich will nicht sagen von Eliten, aber von interessierten Kundigen. Und wir müssen das, glaube ich, in die Breite kriegen als Technik, damit wir auch in die Breite es kriegen als meinungsbildende Technik. Und danach können Diskussionen anfangen. Also über Umweltverschmutzung haben mittlerweile alle ein klares Bild. Das war mal ein eher sektiererisches Wissen und ein Club of Rome wurde ein bisschen belächelt und aber auch nicht beglaubt. Und mittlerweile ist das ein Gemeingut geworden. Und nur weil es ein Gemeingut geworden ist, lassen sich politisch überhaupt Gegenmaßnahmen vorstellen. Und ich glaube, so ist es mit der Digitalisierung auch. Es muss mehr ein Gemeingut werden, dann wird es ein Gemeingut im Positiven wie im Negativen.
Soweit Thomas Klint. Und das ist ja am Ende genau unser Thema hier in dieser kleinen Zukunftscommunity. Wir brauchen Perspektiven auf die Zukunft, damit wir uns selbst handlungsfähig machen. Wie sieht eigentlich ein Büro aus, das diese Art zu arbeiten, die wir jetzt auch eben gerade wieder diskutiert haben, nicht nur unterstützt, sondern tatsächlich auch absichert, er damit etwas Neues schafft und sicherstellt, dass es auch passiert. Wir haben zu diesem Thema eine ganz interessante Infografik auf karlszukunft.de veröffentlicht im Dezember, die reflektiert einige Diskussionen im Kontext des Web Summits aus dem virtuellen Lissabon von Anfang Dezember und beschreibt einen sehr einfachen und sehr robusten Prozess, wie man in 6 Schritten von der eigenen Idee des Unternehmens, der eigenen DNA, der eigenen Marke hinkommt zu Arbeitsumgebungen, die dem auch tatsächlich entsprechen. Workspace Brand Print ist der englischsprachige Titel dafür. Und diese Methode haben wir nicht nur für ganz interessant befunden, sondern gleich an uns selbst getestet. Warum? Kurzer Kontext. Das Institut, was wir hier betreiben, ist ohnehin auf Mobile Work ausgerichtet. Jeder und jede kann arbeiten, wo er will, wann er will, Stunden zählen und ähnliche Dinge tun wir ohnehin nicht. Das würde uns auch gar nicht entsprechen. Nichtsdestotrotz haben wir kurz vor Beginn des Lockdowns, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ein neues Büro bezogen und vorläufig eingerichtet. Und dann haben wir die Chance ergriffen und gesagt, wir spielen das für uns noch einmal durch und sehen, wohin es uns führt. Und es war ein sehr interessanter, sehr, sehr aufschlussreicher Prozess über uns selbst, weil wir für uns selbst nochmal klargestellt haben, das, was eigentlich unsere DNA ist, ist der Austausch. Wir sind angetreten, Zukunft ins Gespräch zu bringen. Dafür sind wir nach außen und nach innen im permanenten Austausch. Das ist der Kern, worum es uns geht. Entsprechend werden wir das hier realisieren. Also die klassischen Schreibtische rutschen alle in die hinteren Ecken. Das, was in die Mitte kommt, ist ein großer, schwerer Tisch, an dem man sich gerne lange aufhält. Und das soll auch der Grund sein, warum Menschen, die ebenso gut irgendwo arbeiten können, tatsächlich ins Büro kommen. Nämlich Austausch, nämlich die eigenen Ideen mit den anderen besprechen, die anderen treffen, die Qualität des eigenen Gedankens heben und letzten Endes so etwas wie Unternehmenskultur tanken. Entsprechend werden wir das jetzt umbauen. Und wir haben uns zusätzlich gegenseitig das Versprechen abgenommen, dass das eine Argument nie wieder gelten soll, nämlich, mir ist das hier im Büro zu laut, ich kann hier nicht arbeiten. Und die Antwort wird standardmäßig sein, dann musst du halt nach Hause gehen. Das Büro ist gar nicht dafür da, dass wir hier in Ruhe arbeiten. Und das Interessante ist, dass das ein sehr partizipativer Prozess war, nämlich keine Ansage vom Chef, sondern eine Teamentscheidung. Wir alle als Team haben genau diese Entscheidung getroffen und uns gegenseitig dieses Versprechen abgenommen. Wie es uns damit auf Dauer geht, ob das tatsächlich dazu führt, dass wir eine neue Form des Arbeitens noch besser absichern und unterstützen, daran werde ich Sie auf Dauer immer mal wieder teilhaben lassen. Und damit neigt sich die Januar-Ausgabe von Karls Zukunft des Monats auch schon wieder ganz deutlich ihrem Ende entgegen. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns mit Fragen von Arbeit der Zukunft beschäftigt. Wir haben uns mit Digitalisierung beschäftigt und der Frage, wie das Recht einen Prozess in Richtung Zukunftsfähigkeit deutlich unterstützen kann. Dazu ein kleiner Erfahrungsbericht zum Thema Workspace Brandprint und damit binden wir den Sack für heute dann auch schon zu. Wenn Sie etwas ergänzen möchten, widersprechen, weiter drehen, hinzufügen, sehr gerne. Ich freue mich auf Kontaktaufnahme. Schreiben Sie mir bei Twitter, bei LinkedIn oder auf irgendeinem von Ihnen bevorzugten Weg. Und ansonsten, bitte bleiben Sie gesund. Wir hören uns sehr bald wieder.
Sie hörten Karls Zukunft des Monats. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.